Ja, der David kann einem leid tun. So viel hat er in seinem Leben erreicht, zum dritten Mal als bester Verkäufer ausgezeichnet. Unermüdlich war sein Einsatz für seine Familie. Der Wohlstand hat ins Kraut geschlagen. Seine Frau fährt ein eigenes Auto, sie haben ein Haus gebaut. Und die Karriereleiter ist nach oben offen. Ungebremst geht es aufwärts. Und jetzt das. Auf dem Weg zu seinen Ehren, das dritte Mal als bester Verkäufer gefeiert zu werden. Und er wollte doch eine Frau, die auf ihn stolz ist und auf ihn zu ihm hoch sieht, und stattdessen ist sie ihm davongelaufen. Einfach weg. Was für sein Leben Sinn machte, fällt plötzlich in sich zusammen. Seine Familie ist nicht mehr da, seine Frau ist weg. Was hilft ihm jetzt sein Besitz? Was hilft ihm seine Karriere und sein Erfolg, wenn alles in die Brüche geht? Wo ist dann hier noch der Sinn dieser Aufopferung, dieses Stresses, den er auf sich genommen hat? David hatte sich einen Lebenstraum verwirklicht und musste ihr Leben am Ziel angelangt, nicht glücklicher zu sein. Im Gegenteil, jetzt sitzt er erst recht im Schlamassel. Jetzt hat er zwar Geld, aber hat keine Frau mehr und wird vermutlich in Zukunft vielleicht noch die Kinder besuchen können. Und was er verdient, wird auch geteilt werden müssen. Und ob er das Haus behalten kann, ist auch nicht gesagt, das wird vermutlich die Frau bekommen. Völlig am Boden. David ist nicht der Einzige, der sowas erlebt, das wissen wir. Er folgte der weit verbreiteten Einstellung, die sagt, wenn du Erfolg hast, wirst du etwas wert sein. Wenn du Reichtum hast, wirst du sicher sein. Wenn du Macht hast, wirst du geachtet werden. Und wenn du Partner und Familie hast, wirst du glücklich sein. Doch wer diese Ziele erreicht, wer Erfolg hat, wer Reichtum bekommt, wer Macht hat, wer Partner und Familie hat, muss oft sich damit abfinden, dass man das, was man eigentlich damit erreichen wollte, das, wofür man gekämpft hatte, worin man den Sinn des Lebens sah, sich als Irrtum herausstellt. Von daher ist es nicht erstaunlich, dass sich Stars des Films und Kulturlebens etwa viermal häufiger das Leben nehmen als andere Menschen. Also Menschen, die offensichtlich die höchste Ziele erreichten, die verehrt werden, die beachtet werden, machen viermal häufiger Selbstmord als andere Menschen. So stark kann die Enttäuschung wirken, am Ziel zu sein und doch das Ziel verfehlt zu haben. Doch das nicht erreicht zu haben, was man sich ersehnte in dem, was man anstrebte. Und in der Bibel lesen wir sogar eine interessante Aussage: Mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn zum Tode. Unser Leben ist oft eintönig. Je älter wir werden, je schneller verfliegen die Tage. Es ist ja so, wenn man 12 ist, wird man gern 14. Und wenn man 14 ist, dann wird man gern 18, weil dann kann man Auto fahren lernen. Und wenn man 18 ist, früher wurde man noch gern 20, dann war man volljährig. Heute ist das ja gerade beieinander mit 18. Und dann hat man die Ausbildung fertig und plötzlich merkt man, dass die Jahre des Lebens nur so dahinfliegen, ebenso wie diese Kalenderzettel, die wir auf dieser Einladung haben, wie die Tage verfliegen. Jahre und Jahrzehnte gehen dahin und plötzlich steht man da und fragt sich, was das ganze Mühen für einen Sinn macht. Wir hetzen durchs Leben, Wir schauen zurück und fragen dann, war es das wirklich? War das das Leben? War das die Erfüllung? Übrigens ändert sich die Einstellung in den letzten 30 Jahren darüber, was Sinn des Lebens sei. Eine Umfrage in Deutschland zeigte, dass die Menschen den Lebenssinn darin sehen, möglichst viel Freude zu haben, sozusagen die angenehmen Seiten des Lebens auszukosten. Solange das geht. So wird jetzt auch jeder zu seines Glückes und Lebenssinnes eigener Schmied. Er muss zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist gar nicht so einfach. Vor allem dann, wenn es darum geht, möglichst viel Freude zu haben im Leben, dann ist es nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich möchte das an einer kleinen Geschichte deutlich machen. Eines alten Mannes, der lebte mit seinem Sohn in einem Dorf, und er war Bauer. Und eines Tages lief ein Hengst ihm zu, so schön, wie noch keiner gesehen wurde. Da riefen alle Dorfbewohner, oh, du Glücklicher, jetzt bist du reich. Doch der Mann sagte nur, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, dass dieser Hengst in meinem Stall steht. Die waren alle perplex, dachten, der ist irgendwie durcheinander. Und da hörte der König von diesem Hengst, der in seinem Stall stand, und er wollte ihn für einen Sack Gold kaufen, doch der Mann sprach, ich kann ihn nicht verkaufen. Und der König zog ab. Am nächsten Tag zog auch der Hengst weg. Tja, du Unglücklicher, sagten die Dorfbewohner, du hättest reich werden können. Und bis ans Ende der Tage hättest du ausgesorgt, hättest du diesen Hengst dem König verkauft. Doch der Mann blieb dabei. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, der Hengst ist weg. Am folgenden Vollmond kam der Hengst zurück und mit ihm eine kleine Herde Pferde, wunderschöne Pferde. Und wieder riefen die Dorfbewohner, oh, du Glücklicher! Was bist du für ein Glückspilz? Jetzt hast du noch mehr Pferde. Der Mann sagte, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, dass mein Stall jetzt mit Pferden voll ist. Tags darauf ritt sein Sohn, der Sohn dieses Mannes, mit dem Pferd aus und er fiel vom Pferd und brach sein Bein. Oh, du Unglückliche, sagten die Dorfbewohner. Jetzt ist Erntezeit und wir haben keine Zeit, dir zu helfen. Du wirst Hunger leiden. Es wird dir schlecht gehen. Der Bauer sagt, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, dass mein Sohn ein gebrochenes Bein hat. In der folgenden Woche kamen Boten des Königs und sammelten alle jungen Männer ein, denn es gab Krieg. Nur der Sohn des Bauern konnten sie wegen seines Beines nicht mitnehmen. Oh, du Glücklicher, riefen die Dorfbewohner. Du glücklicher Mann, wir werden unsere Söhne verlieren, aber du wirst deinen behalten. Da sagte der Mann, ihr lernt es wohl nie. Ihr lernt es wohl nie zu begreifen, dass wir Menschen das Leben nicht im Griff haben. Ihr lernt es nie zu begreifen, dass Entscheidungen, die wir heute treffen, wir gar nicht absehen können, was das morgen für uns bringen wird. Mancher dachte, es sei der glücklichste Tag, als er ein Haus baute. Und am Schluss saß er da, voll verschuldet und überschuldet und dachte, hätte ich nur nie angefangen. Hätte ich den Champagner, wo ich angestoßen habe auf diesen Hausbau, nur nie getrunken. Man weiß nie, wie sich das Leben ausspielt. Etwas, das gut beginnt, kann am Ende zu einem schlechten Ende führen. Aufs Ganze gesehen haben wir nämlich relativ wenig Einfluss auf unser Leben, wie es verläuft. Wir haben nicht einmal Einfluss, wo wir geboren werden und in was für Familien wir geboren werden. Wir haben nicht mal einen Einfluss gehabt, in welche Kultur wir hineingeboren werden. Aufs Ganze gesehen haben wir wenig Einfluss. König Salomo, von dem wir eingangs gehört haben, einer der reichsten Männer in der alten Welt, sagte im selben Buch, aus dem gelesen wurde, wirf dein Hab und Gut ins Meer, trotzdem kann es sein, dass du es nach langer Zeit wiederfindest. Also wirf alles weg, vielleicht findest du es wieder. Es kann sein, du findest alles wieder. Und dann sagt er weiter, bring dein Geld an allen möglichen Plätzen in Sicherheit. Trotzdem kann es sein, dass ein Unglück über das Land kommt und alles verloren geht. Also du kannst die höchsten Sicherheiten, die es gibt, anstreben. Du kannst alles bestens verwahren und trotzdem kannst du es verlieren. Ob es uns gefällt oder nicht, das Leben entzieht sich unserer Kontrolle. Wir können es wohl beeinflussen, aber das nur sehr, sehr eingeschränkt. Und wie soll man da einen Sinn finden? Gibt es überhaupt einen Lebenssinn? Wenn ich allein auf dieses Leben in dieser sichtbaren Welt beschränkt bleibe? Wenn wir von Sinn sprechen, muss uns eines klar sein. Sinn wird immer vom Ziel her bestimmt. Der Sinn einer Sache wird vom Ziel bestimmt. Nehmen wir einmal an, ich will Lokführer werden, so ein Bubentraum. Aber ich glaube nicht von mir, ich würde eher Pilot. Aber nehmen wir jetzt mal den Lokführer. Ich will Lokführer werden und dann sage ich, hey Leute, ich will Lokführer werden, das Nächste, was ich mache, ist, ich mache eine Verkäuferlehre. Was denken die Leute? Der wird nie Lokführer werden. Der hat keine Ahnung, was es für einen Lokführer braucht. Verkäufer ist ein sehr guter und wichtiger Beruf. Aber wenn jemand Lokführer werden will, dann muss er nicht zuerst Verkäufer lernen, sondern Mechaniker. Oder einen Beruf in die technische Richtung. Die Lehre zum Verkäufer ist in sich nichts Sinnloses. Aber es macht keinen Sinn, wenn einer Lokführer werden will und zuerst Verkäufer lernt. In unserem Leben beschäftigen wir uns oft meistens mit sinnvollen Dingen. Zum Beispiel, wenn ich arbeite, damit ich meine Familie ernähren kann, macht das durchaus Sinn und ist sinnvoll. Oder wenn ich einmal Einkäufer werden möchte, dann macht es durchaus Sinn, dass ich eine Lehre zum Verkäufer absolviere. Doch geben all diese Ziele, die wir im Leben haben und die uns vorübergehen, Sinn ins Leben geben. All diese Ziele werden mit der Zeit auf unser ganzes Leben gesehen bedeutungslos. Spätestens dann, wenn wir die Welt verlassen, scheint alles Erarbeitete und Erreichte in einem anderen Licht. Wir verdrängen diese Gedanken gern. Michael Mary, Berater und Buchautor, der ein Buch über Lebenssinn geschrieben hat, sagt, in Bezug auf den Tod schlafen die Menschen. Wenn dann der Tod anklopft, werden sie wach. Und dann meint er, das wirkliche Lebensziel des Menschen, sein Lebenssinn, wird dann besonders deutlich, wenn Menschen erfahren, dass sie in absehbarer Zeit sterben werden. Dann beginnt man sich plötzlich zu überlegen, dann beginnt man plötzlich Rückschau zu halten. Dann beginnen wir darüber nachzudenken, was nun dem bis dahin gelebten Leben, was darin wirklich Sinn machte. Denn alles müssen wir zurücklassen. Wir können nichts, aber auch wirklich gar nichts, einfach mitnehmen. Und so wird alles irgendwie in Frage gestellt. wenn das auf dieses Leben beschränkt wird. Einer, eben dieser reichsten Männer, Salomo, der König, haben wir ja gehört, diese Überlegung. Er sagte, ich muss ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob der auch den Verstand hat, es sinnvoll zu gebrauchen. Trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Mühe durch mein großes Wissen erworben habe. Auch das ist sinnlos. Und dann, wie er erschreckt über diese Wirklichkeit, sagt er, da begann ich zu verzweifeln, weil ich mich für nichts und wieder nichts geplagt hatte. Es wurde mir plötzlich klar, wie sinnlos das eigentlich ist, wenn mein Leben in dieser Welt, in dieser sichtbaren Welt, beschränkt bleibt. Dann spätestens dann, wenn es zu Ende geht, zerplatzt alles wie eine Seifenblase. Ich kann keine Beziehung mitnehmen. Ich muss alles los und zurücklassen. Es geht ja nicht nur um Besitz. Es geht auch um Menschen, die wir verlassen. Also wo finden wir dann den Sinn? In dieser Welt und auf diese Welt beschränkt können wir keinen wirklichen Sinn finden. Nur wenn wir ausblenden, dass wir mal alles loslassen müssen, dann schon. Das machen wir ja sehr gern als Menschen, weil wir das fast nicht aushalten. Diese Wirklichkeit, dass wir alles zurücklassen müssen. Wirklich Sinn für unser Leben können wir eigentlich nur von jemandem bekommen, der außerhalb dieser Welt ist. Außerhalb dieser Schöpfung. Von jemandem, der über uns steht. Jemand, der unser Leben in einen größeren Rahmen stellen kann, als in diese 1 bis 120 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt das der älteste Mensch ist. Der einen größeren Rahmen hat, nicht beschränkt auf die paar wenigen Jahre, die ich hier lebe, in einer Menschheitsgeschichte von einigen tausend Jahren. Es muss einen größeren Rahmen geben, sonst gibt es keinen Sinn. Es muss jemand geben, der mir außerhalb von dieser Welt Sinn geben kann, der dann eben diese letzte Schwelle des Lebens überdauert. Das kann nur Gott sein, der uns geschaffen hat, zu dem wir gehören. Gott sagt sogar, ich habe das Leben jedes Einzelnen in der Hand, das Leben des Sohnes so gut wie das Leben des Vaters. Alle beide sind mein Eigentum. Das ist eine außerordentlich erfreuliche Tatsache. Wir gehören zum Schöpfer dieser Welt. Gott erachtet uns als ihm zugehörig. Das ist etwas Wunderbares. Stellen Sie sich einmal die Katastrophe vor, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, ihr gehört nicht zu uns. Es gibt Eltern, die das tun. Sprecht dann mal mit den Kindern. Die sind geschädigt für ihr Leben. Und das ist es Wunderbares, wenn Kinder wissen, da sind Eltern, zu denen gehöre ich, bin zugehörig. Und wie wunderbar ist es für den Menschen zu wissen, ich bin zugehörig zu dem, der mich geschaffen hat, der interessiert sich für mich. Nur schon diese Tatsache gibt eine Perspektive, neue Perspektive in unser Leben. Wir sind im Grunde nicht als Wesen geschaffen, die für sich allein leben, sondern wir sind als Wesen geschaffen, in Gemeinschaft, in Beziehung leben. Wir sind nicht ein Produkt des Zufalls, obwohl wir das heute überall hören und gelehrt werden, dass wir zufällig entstanden sind. Das können Sie glauben, wie Sie wollen. Ich glaube es nicht. Wenn wir zufällig entstanden sind, ein Produkt des Zufalls, dann werden wir nie und nimmer einen Sinn im Leben finden. Weil dann sind wir einfach ein Zufallsprodukt, das kommt und geht, aber keine Bedeutung, keine wirkliche Identität hat. Nein, wir sind kein Zufall, sondern wir sind gewollt und mit einer bestimmten Absicht geschaffen worden. Wir sollen sogar in Beziehung mit unserem Schöpfer leben. Das war Gottes Idee, als er uns schuf. Und leider gibt es da eben ein größeres Problem. Das kennen die einen vielleicht schon. Der Apostel Paulus erklärt das in der Bibel den Römern folgendermaßen. Er schreibt, trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, also sie wussten etwas über Gott. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Menschen um die Existenz Gottes wissen. Ich habe jemanden eingeladen und dann hat er den Zettel, habe ich ihm den Zettel hingehalten und dann sagte er, ja, was ist das? Dann sage ich, ja, es ist ein Gottesdienst und so. Sagte er, ja, ich bin Atheist. Dann habe ich gesagt, gibt's denn das noch, Atheist? Ich habe gemeint, die gibt's gar nicht mehr. Doch, doch, die gibt's schon, aber jetzt fährt gleich das Tram, dann konnte ich ihm das nicht mehr sagen, was ich meistens den Atheisten sage. Nämlich, ich sage, gibt es nicht in deinem Leben, als Kind oder wo auch immer, dass du damals geglaubt hast, dass es einen Gott gibt? Und dass du heute Atheist bist, ist das nicht, dass du das einfach als Überzeugung angenommen hast, wie einen Glauben, es gibt keinen Gott, aber zutiefst in deiner Kindheit, wenn man dich gefragt hätte, hättest du intuitiv gesagt, ja, es gibt einen Gott. Und das glaube ich zutiefst. Jeder Mensch weiß zutiefst, dass es, egal wie er das nennt, meistens sagen sie, ja, es gibt etwas Höheres und weiß nicht, das kann man ja nennen, wie man will. Wenn man nicht Gott in den Mund nehmen will. Aber eigentlich ist es Gott, der es geschaffen hat. Irgendwie weiß das der Mensch. Zutiefst in seinem Herzen ist das so. Und trotzdem allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt. Und blieben ihm dem Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlt, wurde es finster. Mit anderen Worten, wir Menschen verzichten auf ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer. Wir sagten quasi, wir brauchen dich nicht. Wir können es allein. Wir wollen uns auch nicht reinschwatzen lassen. Wir wissen ja, wie das mit den Eltern ist. Oder? Es ist ja schön, Eltern zu haben. Aber das Dumme ist, dass sie Meinung haben. Und manchmal nicht immer nur meine. Und so wollten wir mit Gott nichts zu tun haben, weil er manchmal eine andere Meinung hat als wir. Wir können ohne dich leben. Aber genau das führt uns in die Sinn- und Ziellosigkeit. Genau das führt uns ins Dilemma. Denn damit wird gerade der ausgeschaltet, der unserem Leben Sinn gibt. Übrigens nennt das die Bibel Sünde. Sünde ist Leben ohne Gott. Und Jesus veranschaulichte das mit einer eindrücklichen Geschichte, die er einmal erzählte vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der kommt zum Vater und sagt, Vater, komm, gib mir das Erbe. Ich will was anderes tun. Und der Vater gibt ihm das Erbe und der Sohn zieht weit weg. Dann lebt er in Saus und Braus, er genießt das Leben. Er gibt alles aus. Und am Schluss ist er bankrott. Er ist nicht nur bankrott, sondern er ist auch am Ende. Am Ende sitzt er bei den Schweinen. Und er ist noch froh, wenn er von den Schweinen etwas zu essen bekommt. Es kam eben eine Hungersnot übers Land. Arbeitslosigkeit. Er bekam keinen Job. Und so verarmte er komplett. Und am tiefsten Punkt seines Lebens begann er nun darüber nachzudenken, was das Leben überhaupt soll. Und er überlegt ganz nüchtern, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Der hat nämlich viele. Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Bei meinem Vater würde es mir gut gehen. Ich bin zwar sein Sohn, aber seinen Arbeiten geht es besser als seinem Sohn. Und dann denkt er Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Gedacht, getan. Er macht sich auf, zurück zu seinem Vater. Und das ist gar nicht so einfach. Das hat ihm bestimmt etwas gekostet. Ich weiß nicht, ob wir so schnell zurückgingen, ob uns das unser Stolz zulassen würde. Sozusagen eine Bankrotterklärung. Vater, du hast mir zwar alles bezahlt und ich habe alles verprasst. Also im Grunde genommen hat dieser Sohn etwas ganz Verrücktes gemacht. Er hat mit dem Erb, das was er von seinem Vater bekommen hat, gegen den Vater gelebt. Er hat das gegen ihn verwendet. Er hat einfach alles vertan. Das ist das Bild für uns Menschen. Wir sind von Gott geschaffen, wir haben Begabungen bekommen, wir haben Fähigkeiten bekommen und wir benutzen die und leben für uns selbst. Wir leben praktisch aus der Kraft Gottes gegen Gott. Denn jeder, der hier im Raum sitzt, lebt aus der Kraft Gottes, weil er von Gott geschaffen ist. Alle Fähigkeiten, die du hast, hast du von Gott bekommen. Du kannst sie für dich allein verwenden. Du kannst sogar gegen Gott schimpfen, aber du tust immer alles aus der Kraft Gottes. Und nun hat dieser Sohn das alles verprasst und muss zurückkommen und dem Vater sagen, Vater, ich bin ein Versager. Ich habe alles verprasst, ich habe es nicht geschafft, du hast mir so viel mitgegeben und jetzt hocke ich im Schlamassel drin. Glücklicherweise war dieser Sohn nicht so stolz und er ist umgekehrt und ging zu seinem Vater zurück. Und nun kommt das Unfassbare. Der Vater wartet auf ihn. Der Vater freut sich, als er seinen Sohn kommen sieht. Tja, was würdet ihr sagen, wenn der Sohn zurückkommt und alles verprasst hat? Ich habe es immer gewusst. Du bist ein Taugenichts. Ich habe schon gedacht, als ich es dir gegeben habe, dass du es nicht schaffen wirst. Aber dieser Vater ist ein ganz anderer Vater. Er rennt diesem Sohn entgegen und nimmt ihn in die Arme. Er hat überhaupt keinen Gedanken dafür verschwendet, seinen Sohn als Knecht einzustellen, sondern sein Sohn bleibt sein Sohn. Dieser Vater ist ein Bild für Gott, der auf die Menschen wartet, die sich von ihm getrennt haben. Er hat auch schon alles vorbereitet, dass jeder zu ihm kommen kann. Dafür hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Dafür ist Jesus gekommen an Weihnachten. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und für uns gestorben. Für unsere Schuld, um die Verbindung zum Vater wiederherzustellen. Zu den Christen sagte Petrus einmal, ein Apostel, der mit Jesus unterwegs war, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von eurem Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden. Sie verlieren ihren Wert. Alles verliert den Wert, was materiell ist, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehllosen Opferlamms, dem Blut von Christus. Jesus hat das getan. Er hat das getan für uns, damit wir wieder zum Schöpfer zurückkommen und mit Gott in Beziehung leben. Das praktisch der Urzustand, wie sich Gott das vorgestellt hat, wie wir als Menschen leben, wiederhergestellt wird. Jesus ist diese Anlaufstelle. Er hat durch sein Sterben für uns die Arme Gottes weit geöffnet. Nur zu ihm zurücklaufen, das musst du selber. Das kann niemand für dich tun. Das müssen wir selber tun. Wir müssen zu Gott kommen. Wir müssen bereit sein, unseren Bankrott einzugestehen und Gott zu sagen, du, wir haben es nicht geschafft. Ich habe zwar viel erlebt, viel Freude gehabt, viel Erfolg gehabt, aber eigentlich, wenn ich daran denke, wie viel Sinn das macht, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, finde ich nicht viel. Wie dieser Sohn können wir zurückkommen zum Vater und sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich habe dich überhaupt nicht ernst genommen. Mir war völlig egal, was du Gott zu meinem Leben sagst. Ich war nur darauf aus, für mich gut zu leben. Es tut mir leid. Ich habe mich gegen dich und den Himmel versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Und Gott wird dann sagen, aber du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Und ich werde dich zu dem machen, zu dem du gedacht bist. Und dein Leben wird neu werden. Das kann heute Morgen geschehen. Jesus sagte, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Dieser Mensch ist in ein neues Leben eingetreten, in ein Leben beim Vater, dort, wo es allen gut geht, dort, wo ein Vater ist, der für seine Knechte sorgt, dort, wo ein Vater ist, der seine Söhne wieder in Empfang nimmt, auch wenn sie versagt haben. Nun lebt dieser Mensch neu in Verbindung mit Gott. Jetzt kommt eine Dimension ins Leben, die diese Welt überdauert. Nun bekommt das Leben einen Sinn, ein Ziel, das über den Tod hinaus Bedeutung hat. Wenn ich mit dem ewigen Gott verbunden bin, ist es bedeutungsvoll, wenn ich seinen Auftrag erfülle, den er mir gibt. Denn es macht Sinn über den Tod hinaus. Wenn ich mit dem ewigen Gott verbunden bin, ist es sinnvoll, Anweisungen Gottes einzuhalten, weil ich ihm einmal Rechenschaft darüber geben werde, so wie ich auch meinen Chefs, mit denen ich arbeite, Rechenschaft gebe. Das Leben wird neu und verändert. Es gibt eine neue Dimension. Ich bin verbunden mit dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Was gibt es Großartigeres? Ich habe hier ein Buch, das ich Ihnen empfehlen möchte. Seine Biografie von Johnny. Johnny hat als junges Mädchen einen schweren Badeunfall gehabt. Das heißt, sie ist das, was man nicht tun sollte, in trübes Wasser gesprungen, Kopf voran, und hat das Genick gebrochen und ist gelähmt von hier bis unten. Völlig gelähmt. Von unserem Erfolgsdenken aus müsste man sagen, na, die kann das Leben vergessen, das Leben macht keinen Sinn mehr. Nur noch Qual. Diese Frau führt ein sinnvolles und sinnerfülltes Leben. Diese Frau hat durch diesen Prozess hindurch, ist sie diesem Vater begegnet, der mit offenen Armen dasteht. Und sie hat ein sinnvolles Leben, als Menschen, die auf Gott spucken. Denn ob ich ein sinnvolles Leben führe oder nicht, das hängt nicht vom Erfolg ab, nicht von der Gesundheit, sondern von dem, was ich lebe, mit wem ich lebe, ob ich mit Gott verbunden bin. Das Buch kann ich Ihnen wirklich empfehlen, ist auch sehr spannend zum Lesen. Dann, wenn Sie noch weiter auch Interesse haben, diesen Fragen nachzugehen, noch etwas vertiefter, dann sind diese Einladungen da vom Kurs Aufatmen, das Leben neu beginnen. Das sind 8 Kursabende. Da gibt's zuerst mal ein Nachtessen und dann gibt's einen Input zu den verschiedenen Themen. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Was sagt die Bibel über den Heiligen Geist? Und so weiter. Und dann ist so eine Gesprächsrunde, wo man dann auch seine Fragen stellen kann. Ich möchte Sie einladen, fassen Sie doch mal Ihren Mut und denken, doch, das packe ich jetzt, jetzt investiere ich mal diese Zeit, ich will das jetzt mehr ergründen, was das mit dem Glauben auf sich hat. Und da können Sie dann auch alle Fragen stellen, die Sie haben. Sie können die Fragen aber auch mir nachher noch stellen. Ich bin dann hier vorne, Sie können gerne auf mich zukommen. Weil ich eine Zukunft habe, macht das, was ich in diesem Leben tue, Sinn. Denn ich weiß, wozu dass ich lebe. Ich weiß, mit wem und für wen ich lebe. Und ich weiß, wohin ich gehen werde. Es ist einfach großartig, ein Leben mit Gott zu leben. Alles wird sinn- und bedeutungsvoll, auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wo der Ort ist, wo ich zurück kann. Genauso wie Kinder immer wissen, wenn die Eltern das so zulassen. Ich kann zurück zu meinen Eltern, egal wie es mir geht. Ich kann zurück. Und ich weiß, was für ein Reichtum in meinem Leben ist und auf mich wartet. Paulus, der Apostel Paulus, sagt einmal etwas ganz Interessantes, was wichtig ist. Gott öffne euch das innere Auge, sagt er den Christen, damit ihr seht, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der Engel bestimmt hat. Paulus öffnet hier für die Christen die Augen für das, was auch noch kommen wird. Und weil wir als Christen so eine wunderbare Zukunft haben, macht auch die Gegenwart viel Sinn. Christlicher Glaube hat nicht nur etwas mit der Zukunft zu tun, sondern auch mit der Gegenwart, weil wir heute mit Gott leben. Wer mit diesem Reichtum leben will, der muss sich auf Jesus einlassen. Ohne Jesus ist das nicht möglich. Denn durch seinen Tod sind wir erlöst worden. Aber nicht nur das, er begleitet uns auch durch dieses Leben. Er ist uns sogar vorausgegangen. So sagt, heißt es im Hebräerbrief, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Auf Jesus sehen. Das Leben macht Sinn, wenn wir ein Ziel vor Augen haben. Ein Ziel, das wirklich existiert. Wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, nach Paris zu kommen und Paris würde es nicht geben, dann wären alle Vorbereitungen für Paris sinnlos. Wenn Paris nicht existiert, werde ich nie dort ankommen. Und oft leben wir so, wir bereiten uns auf Dinge vor, wir haben Ziele, wir haben Vorstellungen, die gar nicht existent sind. Aber was uns Gott sagt, das existiert. Das, was er sagt, das gibt es. Und deshalb lohnt es sich, ein Leben mit Gott zu führen. Deshalb lohnt es sich, an Jesus zu glauben. Deshalb lohnt es sich, um Vergebung zu bitten. So wie dieser Sohn, der von zu Hause weggelaufen ist. Und König Salomo sagt in dem Buch, den wir eingangs gehört haben, ganz am Schluss noch, auf was es ankommt. Er sagt, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Und der Mensch, der das tut, der wird ein sinnerfülltes Leben leben. Und er wird auch viele wunderbare Dinge erleben in der Gemeinschaft mit Gott. Er wird auch viel Schweres erleben. Aber er wird leben, einem Leben, das Sinn macht. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns geschaffen hast. Und dass wir ja in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Du drängst dich nicht auf, so wie du auch diesem Gleichnis der Vater den Sohn nicht verfolgt hat in die Abgründe, wo er alles verprasste. Aber dieser Vater hat gewartet, bis der Sohn zurückkam. Und so wartest du auf uns, dass wir zurückkommen, dass wir unsere Arroganz, unsere Selbstherrlichkeit ablegen, unseren Stolz und zu dir kommen und sagen, Vater, wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen deine Unterstützung. Wir brauchen deine Hilfe. Es tut uns leid, dass wir ohne dich gelebt haben und so vieles kaputt gemacht haben dadurch. Und es ist wunderbar zu wissen, dass du ein Leben neu machst. Dass du auch diesen Sohn einfach nicht beschimpft hast, sondern du hast ihn wieder als Sohn aufgenommen und hast ihm alle Zeichen der Ehre gegeben. Und so möchtest du auch uns begegnen. Und so schenke, wenn Menschen da sind, die bis jetzt nicht so viel von dir gehalten haben, nicht mit dir gelebt haben, Herr, dass sie zu dir zurückfinden. Danke, Herr Jesus, dass du gerade für das, für unsere Schuld, am Kreuz gestorben bist und dass wir durch den Glauben an dich frei werden für ein Leben mit dem Vater. Ich danke dir und bete dich an. Amen.